Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur deutschsprachigen Sendung von Radio Prag International im Studio mit Markéta Kachlíková. Und das sind heute unsere Themen. Die Binnenschifffahrt in Tschechien ist im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Was ist ihr Hauptgrund und was kann helfen? Hören Sie unseren ersten Beitrag im Tagesecho. Auch der Bierkonsum der Tschechen hat einen neuen Tiefstand erreicht. Aus der Sicht der Gesundheit der Bevölkerung ist dies sicher eine gute Nachricht. Brauereien schlagen jedoch Alarm. Auch dazu hören Sie gleich mehr. Und in der Sendereihe heute am Mikrofon stellen wir die Filmregisseurin Eva Hodová vor, die zwischen Prag und Brüssel lebt. Wir sprechen mit ihr unter anderem über ihren neuesten Dokumentarfilm, in dem sie sich mit dem Altern auseinandersetzt. Bleiben Sie also dran, zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten.
Tschechien erfüllt zwar einige Empfehlungen zur Bekämpfung von Korruption bei Parlamentariern, Richtern und Staatsanwälten, doch weitere Vorschläge wurden immer noch nicht umgesetzt. Dies schreibt die Staatengruppe gegen Korruption des Europarats, kurz GRECO, in ihrem neuesten Bericht. GRECO hat bisher 14 Empfehlungen für Tschechien herausgegeben, von diesen werden 6 ganz erfüllt, die restlichen 8 aber nur zum Teil. So trat hierzulande im vergangenen Jahr ein Gesetz über die Treffen von Parlamentariern mit Lobbyisten in Kraft. Weiter sei aber nicht geregelt, in welcher Form beide Seiten miteinander verhandeln dürften, bemängelt der Europarat. Eine ähnlich widersprüchliche Bilanz zieht GRECO auch bei der Offenlegung von Vermögen von tschechischen Parlamentariern. Der Medienrat des tschechischen Abgeordnetenhauses hat das Fortbestehen von Radio Prag International empfohlen. Dies geht aus einem Beschluss hervor, der am Dienstag bei der Sitzung des Rates gefasst wurde. In diesem wird das tschechische Außenministerium dazu aufgerufen, für eine stabile und kontinuierliche Finanzierung des Auslandssenders des tschechischen Rundfunks zu sorgen. Außenminister Petr Matzinka hat für dieses Jahr das Budget von Radio Prag International um ein Viertel reduziert. Deswegen müssen Stellen gestrichen und Teile des Programms reduziert werden. Bei einer der Lesungen des Staatshaushaltes 2026 hatte Matzinka angekündigt, dass der Auslandssender im kommenden Jahr kein Geld mehr aus seinem Ministerium erhalten werde. Das Kohlekraftwerk in Počerady war im vergangenen Jahr der größte umweltverschmutzende Betrieb in Tschechien. Dies geht aus den Statistiken der Europäischen Kommission hervor. Die Vertreter der Umweltorganisation Nutiduha und Greenpeace CR am Dienstag präsentiert haben. Demnach hat Počerady mit 4,2 Millionen Tonnen CO2 sowohl die meisten klimaschädlichen Gase emittiert als auch die meisten toxischen Stoffe. Unter den 10 größten umweltverschmutzenden Betrieben in Tschechien befanden sich den Statistiken nach 8 Kohlekraftwerke. Des Weiteren waren es die Erdölraffinerie in Litvinov und das Stahlwerk in Třinec. Der tschechische Konzern EPH und Total Energies aus Frankreich haben ein gemeinsames Unternehmen gegründet. Unter dem Namen TTEP soll es sich um die flexible Stromproduktion in Italien, den Niederlanden, Großbritannien, Irland und Frankreich kümmern. Laut der beiden Gründungskonzerne handelt es sich um das zweitgrößte Unternehmen seiner Art in Europa. TTEP hat seinen Sitz in Amsterdam. Das Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften betreibt ein Portfolio aus flexiblen Elektrizitätswerken, zu denen Batteriespeichersysteme gehören. Zum Sport. Die Eishockeyspieler von Dynamo Pardubice sind neue tschechische Meister. In der 6. Begegnung des Playoff-Finales gegen Třinec holten sie am Dienstag mit einem 5:4 Auswärtserfolg den entscheidenden 4. Sieg. Pardubice gewann damit den 7. Meistertitel in der Vereinsgeschichte, aber erst den 2. in der tschechischen Extraliga. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Donnerstag ist es in Tschechien meist heiter bis sonnig. Im Norden und Nordosten kann es vorübergehend aber auch wolkig sein. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 12 bis 17 Grad.
Das waren die Nachrichten mit Till Janzer und wir machen weiter mit dem Tagesecho. Die Binnenschifffahrt in Tschechien rutscht weiter ab. Immer weniger Güter werden hierzulande auf Wasserstraßen transportiert und die Reedereien gehen bankrott. Die Binnenschifffahrt in Tschechien hat im vergangenen Jahr 786.000 Tonnen Güter transportiert. Die sind ganze 20% weniger als im Vorjahr, wie aus den Statistiken des Verkehrsministeriums hervorgeht. Die Hauptursache ist die Dürre. Die uneingeschränkte Schifffahrt auf der Elbe, also ein Wasserstand von mindestens 275 Zentimetern, war im vergangenen Jahr keinen einzigen Tag möglich, wie Klára Kroupaněmcová, Direktorin der staatlichen Schifffahrtsverwaltung, sagt.
Der Wasserstand in Ústí nad Labem lag nur an 90 Tagen über 180 Zentimetern. Das ist ein Stand, der eine zwar nicht rentable, aber eingeschränkte Schifffahrt ermöglicht. Zudem muss auch in Betracht gezogen werden, dass es im Jahr zuvor, also 2024, zwei Überschwemmungswellen gab.
Die Überschwemmungen hatten große Ablagerungen am Grund der Elbe zur Folge, wodurch die Durchfahrt für größere Schiffe oder Schiffe mit größerer Ladung unmöglich wurde. Das staatliche Unternehmen Povodí Labe begann Anfang dieses Jahres mit der Beseitigung dieser Ablagerungen. Das Problem ist aber langfristig. In den letzten 10 Jahren ging die transportierte Gütermenge um fast 60% zurück. Lukáš Hradský leitet die Abteilung Wasserverkehr beim tschechischen Transportverband.
Es gibt immer weniger Schiffe und Reedereien. Im vergangenen Jahr endete nach 102 Jahren eines der größten tschechischen Binnenschifffahrtsunternehmen, ČSPL. Noch im Jahr 1989 betrieb es mehr als 1000 Schiffe.
Im Register der staatlichen Schifffahrtsverwaltung sind derzeit 43 Frachtmotorschiffe eingetragen. In der Zeit, wenn die Elbe nicht schiffbar ist, bestreiten laut Hradskys Angaben die Reeder ihren Lebensunterhalt hauptsächlich mit Fahrten in Westeuropa.
Tschechische Kunden müssen ihre Güter mit LKWs und Zügen befördern und die Waren, bei denen diese Art des Transports nicht möglich ist, müssen warten, bis die Elbe wieder schiffbar ist.
Hradský zufolge war dies im vergangenen Jahr nur im November und Dezember der Fall. Nach Daten des Verkehrsministeriums erfolgten lediglich 0,2% des gesamten Güterverkehrs in Tschechien per Schiff. Laut der staatlichen Schifffahrtsverwaltung und dem Transportverband ist der Bau einer Staustufe in Děčín von großer Bedeutung für die Zukunft des Binnengüterverkehrs. Sie soll durch Stauregelung ganzjährig einen ausreichenden Wasserstand auf der Elbe gewährleisten. Dadurch würde auch das Problem unzureichender Schienen- und Straßenkapazitäten beseitigt, da ein Schiff die Kapazität von bis zu 40 LKW ersetzen könne, so Klára Kroupaněmcová von der Schifffahrtsverwaltung.
Zu Wasser werden am häufigsten Kies, Kiessand und verschiedene lose Materialien, Baumaterialien, aber auch etwa Düngemittel befördert.
Laut ihren Angaben transportierten Schiffe im vergangenen Jahr beispielsweise Baumaterial für die neue Dvorce-Brücke in Prag. Die Situation der Moldau sei nämlich dank einem System von Stauanlagen, der sogenannten Moldau-Kaskade, besser als die der Elbe. Der Staat plant den Bau der Elbe-Staustufe in Děčín bereits seit den 1990er Jahren. Nun wird das Projekt für die bereits dritte Umweltverträglichkeitsprüfung vorbereitet. Mit dem Bau wird in den 2030er Jahren gerechnet, sagt der Sprecher des Verkehrsministeriums František Jemelka. Der Bau der Staustufe ist Teil des aktuellen Regierungsprogramms. Umweltorganisationen lehnen das Vorhaben allerdings ab. Sie weisen beispielsweise auf die Gefahr der Beeinträchtigung von Schutzgebieten oder auf negative Auswirkungen für die Vegetation an den Elbeufern sowie für Fische und andere Wasserorganismen hin. Vom Wasser nun zum Bier. Durchschnittlich 121 Liter Bier hat der Honza Normaltscheche vergangenes Jahr getrunken. Laut den Brauereien im Land ist dies zu wenig. Um den Konsum anzuregen und ein Kneipensterben zu verhindern, fordern sie ein Eingreifen von der Regierung in Prag. Ferdinand Hauser berichtet.
2025 war für die Bierproduzenten in Tschechien kein rosiges Jahr. Rund 20 Millionen Hektoliter Gerstensaft wurden hierzulande gebraut, über 4% weniger als im Vorjahr. Und nicht nur das, auch der Konsum sei deutlich zurückgegangen, hieß es am Dienstag vom tschechischen Brauerei- und Melzereiverband bei der Vorstellung der aktuellen Statistik. Demnach trank der Durchschnittstscheche 2025 nur 121 Liter Bier. Abgesehen von den Corona-Jahren stellt dies einen neuen historischen Tiefstwert dar. Was sind die Gründe für die Entwicklung? Tomáš Slunečko ist der Chef des tschechischen Brauerei- und Melzereiverbandes und sagte zu dieser Frage dem tschechischen Rundfunk:
Die jungen Leute trinken weniger und widmen sich eher anderen Aktivitäten als dem Biertrinken. Zudem hat das Wetter nicht mitgespielt. Viele Biergärten konnten nicht öffnen, weil es geregnet hat oder kalt war.
Als weiteren Grund nennt Slunečko auch, dass das Bier zu teuer sei, vor allem in den Bars und Restaurants. So wurden lediglich 28% des für den tschechischen Markt produzierten Bieres in den Gasthäusern getrunken. Der Rest ging in Flaschen und Dosen im Supermarkt über die Ladentheke. Früher hielten sich die beiden Vertriebswege die Waage. Der Brauereiverband befürchtet deshalb nun ein Kneipensterben. Doch er legte am Dienstag auch prompt einen Plan vor, wie dies verhindert werden könnte, mit einer Mehrwertsteuersenkung auf gezapftes Bier nämlich. Slunečko sagt:
Eine Mehrwertsteuersenkung könnte ein Mittel sein, um die Menschen wieder in die Kneipen zu bringen. Das wäre sicher kein Allerheilmittel, aber es könnte die Branche stabilisieren und verhindern, dass die Lokale verschwinden.
Das Finanzministerium teilte am Dienstag mit, eine entsprechende Maßnahme stehe derzeit nicht zur Debatte. Lebensmittelombudsmann Jindřich Fialka kündigte jedoch an, mit dem Ressort über den Vorschlag sprechen zu wollen. Trotz der generellen Negativentwicklung konnte der Brauereiverband in seinem Jahresbericht auch einen Aufwärtstrend verzeichnen, und zwar beim alkoholfreien Bier, das immer mehr nachgefragt wird. Vergangenes Jahr wurden hierzulande rund 1,7 Millionen Hektoliter alkoholfreies gebraut. Das waren 4% mehr als 2024. Zudem kommen erfreuliche Zahlen von den Mini-Brauereien. 2025 seien mehr von ihnen gegründet als geschlossen worden, hieß es am Dienstag vom Brauerei- und Melzereiverband.
Ferdinand Hauser hat berichtet und das war's im Tagesecho. Im deutschsprachigen Programm geht es aber weiter. Eva Hodová ist eine tschechische Dokumentarfilmregisseurin, die seit 1968 für Jahrzehnte in Brüssel gelebt hat. Vor etwa 2 Jahren zog sie nach Prag. Vor kurzem hat Hodová ihre jüngste Doku Mé drahé neurony, zu Deutsch etwa Meine lieben Neuronen, in Prag vorgestellt. Nach der Filmpremiere traf Martina Schneibergová mit der Regisseurin zusammen.
Die Filmregisseurin Eva Hodová hat seit 1968 in Brüssel gelebt. Vor ein paar Jahren zog sie nach Prag. Sie reiste auch immer wieder nach Brüssel zu Besuch. Wir haben uns zum Interview in ihrer Prager Wohnung im Stadtteil Holešovice verabredet, kurz nach der erfolgreichen Premiere ihres neuesten Dokumentarfilms. Er hat einen etwas ungewöhnlichen Titel, Mé drahé neurony, zu Deutsch etwa Meine lieben Neurone. Die Regisseurin trifft im Film ihre Freundinnen und Freunde aus der Jugend, stellt ihnen Fragen zum Altern und lässt sie sich an früher erinnern. Ich will wissen, ob es stimmt, dass Eva einst sogar im Film Hoshima Panenko des berühmten Regisseurs und Oscar-Preisträgers Miloš Forman mitgespielt hat. Eva lächelt und nickt mit dem Kopf.
Mir bylo 14 v době. A v naší, v našem malém městečku, kde... Ich war damals 14 Jahre alt. Für uns Schüler war es in der kleinen Stadt Vrchlabí etwas Fantastisches, dort mitmachen zu können. Wir sollten im Film beim Feuerwehrball tanzen. Wir haben uns alle darauf vorbereitet. Ich habe mir einen neuen Rock und neue Schuhe gekauft. Zudem durften wir bei den Dreharbeiten zuschauen. Ich war Zeugin dessen, dass Forman und sein Kameramann und Freund Miroslav Ondříček den Saal vielleicht 15 Mal neu streichen ließen. Denn die Farbe der Wände gefiel ihnen nicht. Ich erinnere mich noch daran, wie sehr Forman daran gelegen war, dass die Farben genauso waren, wie er sie haben wollte. Das war meine konkrete Begegnung mit dem Film.
Eva Hodová erinnert sich daran, dass sie schon als Kind mit ihrem Vater sehr oft ins Kino ging. Denn ihr Vater war, wie sie betont, ein großer Filmfan. Sie sah mit ihm Streifen wie Nosferatu, aber vor allem auch Fellinis Dolce Vita. Sie habe sich schon immer danach gesehnt, Filme zu drehen, sagt Hodová.
Als ich 16 oder 17 war, wollte ich an der Filmschule in Čimelice studieren. Mit meiner Herkunft war das jedoch ausgeschlossen. Mir wurde gesagt, ich solle in die Schwerindustrie oder in die Landwirtschaft gehen. Ich besuchte darum an den Abenden eine Fachschule und arbeitete in der Tesla-Fabrik in Vrchlabí. Ein Bekannter riet mir, dass ich mit einer Ambition, Filme zu drehen, ins Ausland gehen müsste. Das war 1967. Als ich dann mit einer Reisegruppe von mehreren jungen Menschen für 10 Tage nach Paris reiste, sagte ich dort zum Schluss des Aufenthalts den anderen, dass ich nicht wieder zurückreisen würde.
In der Pariser Metro begegnete Eva einer älteren Dame, die gehört hatte, dass sie mit den anderen Tschechisch sprach. Es war eine Tschechin, die bereits lange Jahre in Frankreich lebte. Eva verriet ihr, dass sie in Paris bleiben wolle und bat sie um Hilfe.
Sie sagte mir, sie verstehe, dass ich nicht zu den Bolschewiken zurück will. Die Dame vermittelte mir noch am selben Abend eine Stelle als Au-pair. Es war ein unglaublicher Zufall. Die Frau und ich sind Freundinnen geworden. Wir waren auch in Kontakt, als ich später nach Brüssel gezogen bin. Sie war immer wirklich sehr nett.
Eva Hodová erzählt, sie habe in Paris einmal auch die Redaktion des tschechischen Exilmagazins Svědectví in der Rue du Pont-de-Lodi besucht, die Pavel Tigrit leitete. Sie bat ihm Rat, wie sie in Paris anfangen solle. Damals sprach sie noch nicht gut Französisch.
In der Redaktion empfahl man mir, an dem Tag wiederzukommen, an dem Pater Peer die Redaktion besuchen würde. Dominique Peer war ein belgischer Dominikaner, der viele Hilfsorganisationen gegründet hatte. 1958 hatte er den Friedensnobelpreis erhalten. Mit dem Preis war auch eine Geldsumme verbunden. Peer hielt es für seine Pflicht, junge Flüchtlinge zu unterstützen. Ich traf also mit dem Friedensnobelpreisträger zusammen. Er suchte mich und 4 weitere Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei aus, die ich damals schon kannte, und schickte uns nach Brüssel. Dort war damals die Hilfsorganisation L'Europe du Cœur au Service du Monde, Europas Herz für Welthilfe, aktiv. Diese besorgte mir eine Wohnung bei einer Professorin und bezahlte meine Französischkurse.
Eva ging ein Jahr lang in Brüssel zur Schule. Sie wollte Filmregie studieren, hatte damals aber noch nicht die geforderten Mathematikkenntnisse. Ihre Pläne schob sie deshalb um ein Jahr hinaus. Die Hilfsorganisation, von der sie das Stipendium erhielt, vermittelte ihr währenddessen eine Stelle in einer Bank.
Dort habe ich ein Jahr verbracht. Ich wurde als Praktikantin angestellt und lernte dabei Französisch. Meine Aufgabe war, auf einer Landkarte mit Stecknadeln die Zweigstellen der Bank zu kennzeichnen. Danach habe ich an dem Institut Supérieur des Arts in Brüssel studiert. Ich fing an, Filmschnitt zu machen.
Später wurde Eva Hodova Pädagogin und Filmregisseurin. 1985 begann sie, an zwei Schulen Belgien zu unterrichten. Zu diesem Zeitpunkt habe sie bereits viel Erfahrung mit dem Filmschnitt gehabt, erzählt sie.
Ich habe sehr gern unterrichtet, denn ich mag es, Menschen und vor allem jungen Menschen zu begegnen. Die pädagogische Arbeit hat mich darin unterstützt, meine eigenen Filme zu drehen. Denn die jungen Menschen haben Kurzfilme gedreht und mir war klar, dass ich auch Filme machen möchte.
Mit ihrer Familie war Eva Hodova immer im schriftlichen Kontakt. Ihre Mutter lebte damals bereits nicht mehr, ihrem Vater aber schrieb sie lange Briefe und erhielt auch lange Antworten. Manchmal war, laut der Regisseurin, klar, dass die Briefe von den Verwandten geöffnet und wieder zugeklebt wurden. 1969 entschied sich Hodova, ihre Familie in der Tschechoslowakei zu besuchen. Sie nutzte damals die Gelegenheit, dass die Grenze immer noch geöffnet war. Die sollte sich jedoch schnell ändern.
Ich kam damals nach Karviná, wo mein Vater mit seiner zweiten Frau lebte. Ich sagte ihnen, dass ich gekommen sei, um sie zu überraschen. Das war naiv von mir. Meine Stiefmutter Marička hielt die Aktion für verrückt und hatte Angst, dass mir die Kommunisten nicht erlauben würden, nach Belgien zurückzukehren. Ich war damals noch Studentin und entgegnete, dass ich doch wohl eine Ausreisegenehmigung bekommen müsste. Meine Stiefmutter sagte also, dass sie das erledigen würde. Zwei Stunden später kehrte sie zurück und übergab mir den Reisepass mit der Ausreisegenehmigung. Als ich sie fragte, wie sie das so schnell geschafft habe, erzählte sie mir, sie habe für einen Kommissar, der einst ein Freund ihres verstorbenen Mannes war, drei Hühner gekauft und sie ihm geschenkt. Und dieser Beamte habe dann alles erledigt. Ich konnte also nach Belgien zurückreisen. Zum nächsten Besuch kam es erst nach der Wende im Jahr 1990.
Denn wie alle Exilanten wurde auch Eva Hodova in der kommunistischen Tschechoslowakei in Abwesenheit zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Eva Hodova erzählt, ihr erster Film sei ein kurzer Spielfilm gewesen. Als Vorlage diente ihr ein Roman des belgischen Schriftstellers Pierre Mertens.
Er war damals ein berühmter Autor. Für einen Spielfilm brauchte ich jedoch viel Geld. Ich wollte das alles perfekt machen. Für den Film, der Autostop hieß, erhielt ich einen finanziellen Zuschuss vom belgischen Kulturministerium. Aber die Drehkosten waren sehr hoch. Ich entschied mich deshalb später, keine Spielfilme mehr zu machen. Denn in Belgien war es einfacher, Fördergelder für eine Doku zu beantragen. So entstand mein Dokumentarfilm Indien Westen, der über meine Freunde in Belgien erzählt, davon, wie wir uns alle integrieren, was uns gefällt und wie wir das Land mit unserer Heimat vergleichen. Es war ein humorvoller Film. 2000 entstand die Doku Die Klammer und die Rückkehr nach Böhmen. Ich habe dafür die fünf Freunde vom vergangenen Film mit nach Böhmen genommen. Sie haben mir Orte gezeigt, an denen sie in ihrer Kindheit gelebt haben.
Auch in der neuesten Doku von Eva Hodova geht es um Erinnerungen und auch um das Altern des Gehirns. Der Film heißt Mé drahé neurony, meine lieben Neurone. Die Regisseurin lässt sich darin von einem Neurologen erklären, was es mit den Neuronen im Gehirn auf sich hat und ob auch bei älteren Menschen neue Neurone entstehen. Der Arzt, der in der Doku auftritt, sei der Sohn einer Bekannten, merkt Hodova an. Wie war seine Reaktion, als sie ihn angesprochen hat, die Regisseurin?
Als wir uns getroffen haben, schaute er mich zunächst ein wenig zweifelnd an. Vermutlich befürchtete er, dass mein Gehirn wirklich alt wird. Aber dann sagte ich ihm, ich habe vielleicht Probleme mit dem Altwerden, aber mein Gehirn funktioniert noch. In der Doku möchte ich darüber erzählen, wie einige meiner Freundinnen und Freunde und ich das Altern akzeptieren. Hauptsächlich ging es mir dabei um das mentale Altern.
Der Neurologe habe begriffen, dass sie nicht vollständig verrückt sei und dass der Film vielleicht interessant sein könne, sagt Hodová.
Er las das Konzept und übernahm einige meiner Ideen. Ich versuchte, ihm Fragen zu stellen. Er nahm sie ernst und erzählte mir vielleicht 20 Mal mehr, als im Film erklingt.
Gemeinsam mit der Kamerafrau Edita Kainrathová nahm Eva Hodová insgesamt 18 Stunden Filmmaterial auf. Die Dreharbeiten dauerten anderthalb Jahre lang.
Ich hatte das Glück, diese junge Kamerafrau kennenzulernen, die sich mit der Doku identifizierte. Sie legte mir ihre Ideen vor, die ich entweder akzeptierte oder nicht. Wir sind große Freundinnen geworden.
Die Regisseurin hofft, dass nun das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen den Dokumentarfilm kauft. Sie bemüht sich zudem, die Doku-Fernsehsendern in Belgien, Deutschland und Frankreich anzubieten.
Ich kann sagen, dass ich sehr erfreut war, als die Zuschauer nach der Premiere den Saal verließen und mir sagten, das war wunderbar, das hat mir gefallen. Mir kam es fast unglaublich vor, dass sie den Film so toll fanden. Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus dem Studio in Prag verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des tschechischen Rundfunks.